Happy Shooting, Folge 493. Auge bin ist.
Die heutige Sendung wird euch präsentiert von
enjoyercamera.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Die Musik hat mich überholt.
Da bist du. Nein. Wir machen das jetzt zum 493. Mal. Du kriegst das.
Nee. So langsam kriege ich den Schwung.
Zu dem Timing.
Ganz langsam kommt das Timing. Es geht so.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, so ist das.
Frag mich, wie war das? Ja, frag mich mal, was ich vom Beruf bin.
Was bist du vom Beruf?
Schlagzeuger. Frag mich mal, was mein größtes Problem ist.
Was ist dein größtes
Timing.
Problem?
Timing.
Ja, verstehe. Ja, ich glaube, den kannte ich sogar. Sehr vorhersagbar.
Sorry,
Musikerwitze.
Wichse.
Musikerwitze.
Wir haben einen Sendungstitel.
Fotopodcast.
Kannst du mal bitte da.
Ich sabbere gegen den Monitor. Warte mal, welchen Taschentuch hier. So, was wollen wir sauber machen?
Das ist ja gar nicht.
Nicht wahr. Ja, so ist das. Wir sind hier bei Happy Shooting. Ich begrüße alle Zuhörer. Ich freue mich, dass ich auf euren Speicherbausteinen, ich glaube, drehende Platten hat keiner mehr,
also
Platz finden durfte. Es ist sehr gemütlich hier in dieser Speicherzelle. Chris, fühlst du dich auch so wohl?
Ich bin in keiner Speicherzelle.
Dann ist ja gut. Wollen wir dann mal mit der Sendung anfangen?
Ich sitze ja an meinem Schreibtisch, habe ein Mikrofon vorm Gesicht.
Ich habe übrigens ein drittes Bild an der Wand.
Nein.
Doch.
Wie das?
Ja, dritte Woche, drittes Bild, ne?
Jede Woche eins.
Ja. Und ich habe auch schon einen ganzen.
Die malst du alle selber?
Nein, die drucke ich natürlich aus. Ich habe dann aber auch mir jetzt schon neue Bilderrahmen besorgt, aber die haben nicht alle ein Passepartout. Und jetzt sage ich dir was. Frag mich mal was.
Was?
Ich habe mir jetzt einen vernünftigen Cutter bestellt.
Oh, so ein Passepartout-Cutter.
Ja,
so ein,
also
Diagonal,
auch
so ein ja.
45-Grad-Schneider. Ne?
So eine Aluschiene mit zum Teil zum Drandklemmen.
Exakt. Ich habe hier so ein kleines handelsübliches Papier drunter Schiebeding mit so einem rotierenden Messer an der Kante. Das ist ja ganz nett, wenn man mal ein Papier irgendwie schneiden muss. Aber erstens kriegst du keine Passepartouts damit hin. Und zweitens ist das Ding auch für Fotos suboptimal, weil du dieses Lineal, was das Papier auf dem eigentlichen Cutter festdrückt, nicht hochheben kannst. Das heißt, es ist so leicht lose, dass du ein Papier drunter geschubst kriegst, aber damit reibst du natürlich immer über die bedruckte Fläche drüber. Also Gefahr des Verschmierens und Abdruckgemachen.
Ja.
Und der Cutter läuft auch nicht so richtig sauber. Und es ist so ein billiges Büroding halt. Ist jetzt nicht für Foto gedacht.
Das habe ich ja auch.
Jetzt habe ich mal was Richtiges bestellt.
Ich habe hier so ein Schneidemesser, aber eher so mit so einem Bügelarm zum Runterdrücken. Und das habe ich mir auch mal irgendwann vor, ich würde sagen, 10 Jahren habe ich mir das mal so aus der Grabbelkiste mitgenommen für 12,80 € oder so. Und das ist aber einfach immer noch nicht kaputt genug, dass ich jetzt das wegwerfen würde. Es tut einfach noch und es funktioniert so schlecht gar nicht. Also ja.
Na, mich hat das Teil jetzt genug
genervt. Aber es gibt
natürlich
schon geileres Zeug.
Ja, ja. Ich bin mal gespannt, es ist bestellt. Wenn das da ist, werde ich bestimmt mal berichten.
Es muss nicht immer Kaviar sein.
So sieht es nämlich aus.
Wir fangen vorne an mit Aufgabe haben wir bereits ermittelt. Am Schluss gibt es eine neue Aufgabe und wir haben Geräuschrätsel.
Das kommt diesmal von Markus. Genau, und das klingt so.
Was?
Ja.
Das war das Aufreißen der Verpackung der neuen Spiegelreflex.
Willst du noch mal hier? Hör mal ganz genau hin.
Nee.
Hör mal ganz genau hin. Ich nur den Anfang.
Na gut. Das ist
das
doch was auf. Da wird das aufgerissen.
Das ja, ist gar nicht so falsch. Hat was mit Fotografie zu tun. Ja, ja.
Interessant. Ja gut, du könntest analog immer beim Schluss das
genau
auflösen. Wir sind wieder live. Es ist der 24. Januar 2017 und ihr dürft natürlich auch wieder live hier Fragen reinwerfen. Wir haben da zum Beispiel den Slack, da gibt es einen Kanal HS Fragen. Wir haben Twitter, Hashtag HS Frage und dann gibt es noch Google Plus und Facebook. Und wir freuen uns, wenn ihr uns da was reinhaut und wir es am Schluss dann auch ja, beantworten können oder vielleicht auch nicht. Nicht immer. Außerdem dürft ihr natürlich immer gerne Audiokommentare hier abliefern. Die sind in dieser Sendung sogar mehrfach vertreten. Bring 'em on, weiter damit, und zwar einfach aufnehmen mit eurem Smartphone und dann schicken an info@happyshooting.de. info@happyshooting.de.
So viel Zeit muss sein.
Es gibt eine neue Kamera.
Ja, und was für eine?
Naja, ich weiß nicht. Also, es ist halt schon wieder. Also, irgendwie sehen die alle gleich aus.
Es geht um Leica.
Genau.
Und wenn man sich mal die Ur-Leica anguckt, so die erste Leica-Kleinbildkamera, und schaut sich die aktuelle, um die es gerade geht, die Leica M10 an und alle Iterationen dazwischen, dann ist eine gewisse Ähnlichkeit tatsächlich nicht von der Hand zu weisen.
Richtig.
Und ich muss sagen, bei allem, was ich vielleicht an Kritik anbringen könnte, was diese Kameras angeht, da kommen wir dann in den nächsten Punkt mal dazu, ob das wirklich kritikwürdig ist, muss ich Ihnen hoch anrechnen, dass Sie sich Ihrer Linie treu bleiben. Und das ja schon sehr, sehr lange. Es ist also von jeher eher eine puristische Kamera, wo es ums Foto geht. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Und das haben sie jetzt mit der neuen MC nochmal fortgetrieben.
MC?
M10.
10.
M10. M10. Damit haben sie das Ganze nochmal ein bisschen fortgeführt und sind jetzt, sagen wir mal, sogar wieder einen Schritt zurückgegangen. Sie hatten ja nach der M9 dieses Nummerierungsschema durchbrochen und hatten dann die M als Typ 240 und Typ 200 irgendwas in den 60ern, glaube ich. Und die Typ 240 konnte ja sogar Video, digital Video aufzeichnen. Da haben natürlich einige auch, also manch einer hat sich wahrscheinlich gefreut, dass er jetzt mit seiner Leica auch Video machen konnte. Und viele andere werden vermutlich gesagt haben, mit einer Rangefinder, manueller Fokus, Video, spinnst du? Wie auch immer, Leica hat gesagt, sie hatten das mit der Typ 240 wegen Kundenwünschen eingebaut mit dem Video. Jetzt ist es wieder raus. Das heißt, die aktuelle M10 macht nur noch Fotos. Was ist denn jetzt so alles neu an der Kamera? Das hatte ich mich so gefragt, weil ich hatte sie gesehen und irgendwie sah sie jetzt nicht so viel anders aus wie die Vorgänger. Aber es gibt ein paar Änderungen und da hat mir der Marc geholfen in unserem Slack. Sie hat Wi-Fi eingebaut. Das ist natürlich ganz nett für so eine Kamera heutzutage.
Das ist ein First.
Das gab es, glaube ich, in der Leica zuvor noch nicht.
Nee, hatten die bisher noch nicht.
Und das Ganze funktioniert zum Beispiel auch fürs drahtlose Tethern. Das heißt, wenn du jetzt Fotos damit machst, kannst du dann die DNGs entweder in einer kleinen oder in einer großen Version direkt übertragen. Ich glaube, in der kleinen Version weiß ich nicht, ob es ein DNG ist oder ob es
das JPEG nehmen. Nee, das sind JPEGs, die kleinen.
Dann geht das relativ zügig und du kannst auch die Kamera fernsteuern, also wie man das so, was man so erwartet von Wi-Fi. GPS soll drinne sein, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das im Body drinne ist oder ob das in diesem optionalen Aufstecksucher mit drinne ist, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ganz interessant, sie haben jetzt ein ISO-Rad. Na, du kannst ja bei der Kamera sowieso oben rechts mit einem Rädchen die Belichtungszeit einstellen, wie das auch schon ganz früher bei den Analogen war, M3 oder so. Und Blende wird sowieso vorne am Objektiv eingestellt, wie man das so kennt von früher. Aber ISO war nicht zugänglich, weil früher hatte man natürlich einen Film drin. Das heißt, ISO war ja fix. Jetzt hatte man aber wohl eine clevere Idee. Und zwar ganz links außen am Gehäuse, also von oben drauf gesehen, ganz links an der Kante, da war früher mal der Knopf zum Zurückspulen. Und der war immer weg bei den Digitalen. Und jetzt hat man da wieder einen Knopf, und zwar nämlich das ISO-Rädchen. Und den verstellst du auch nicht aus Versehen, sondern du musst den quasi einmal hochdrücken. Ich weiß nicht, ob man ihn runterpusht und er dann hochkommt oder ob du ihn hochziehen musst, wie früher. Dann kannst du den drehen, kannst den ISO-Wert einstellen. Auto-ISO gibt es auch. Und dann drückst du es wieder runter und dann bleibt er fixiert. Das heißt, du hast jetzt tatsächlich die Möglichkeit, alle drei Belichtungsparameter manuell einzustellen und zu sehen, ohne die Kamera einzuschalten. Finde ich gut. Der Sucher soll verbessert worden sein.
Auf dem ISO-Rädchen ist ein A, dann sind Auto. Zahlen drauf und dann ist noch ein M drauf.
Wofür das M steht, kann ich dir nicht sagen. Aber A ist Automatik. Und die ISO-Werte sind auch klar.
Ja,
M könnte natürlich sein, dass du dann übers Menü in die erweiterten ISOs kommst. Ne? weil sie hat direkt anwählbar bis 6400 und diese erweiterten ISO-Werte vermute ich mal, dass sie übers Menü gehen. Hm. Der Sucher soll verbessert worden sein, also eine stärkere Vergrößerung und so weiter. Kann ich nichts zu sagen, weil ich die alten jetzt nicht so kenne. Ist ja eine Messsucherkamera, das heißt, man schaut da ja wirklich optisch durch einen...
Dran vorbei quasi.
Am Objektiv vorbei. Du hast immer eine leichte Parallaxe und da drinnen wird ein zweites Bild optisch reingespiegelt. Und wenn du die beiden zur Deckung bringst an der Stelle, wo du scharf haben willst, dann ist es eben da scharf gestellt. Mhm. Sie ist für Leica-Verhältnisse schnell geworden. Es ist ja eine 35 mm Digitalkamera. Sie macht jetzt 5 Bilder die Sekunde. Vorher war man da irgendwo so bei 3. Haut einen jetzt, wenn man aktuelle Spiegelreflexen kennt, nicht unbedingt vom Hocker, aber für Leica-Nutzer ist das was. Video, wie gesagt, macht sie nicht mehr, aber Live-View hat sie weiterhin. Das heißt, du kannst optional auf ein Live-View umschalten. Und im Live-View hast du auch noch 2 weitere Belichtungsmessungen. Und du hast natürlich die Möglichkeit, Focus-Peaking zu machen als Unterstützung oder sobald du vorne am Fokusring drehst, am Objektiv, wird eine Vergrößerung eingeblendet, sodass du eben siehst, wo du scharf stellst. Ja, das ist so die Kamera. Sie ist hinten deutlich aufgeräumter als vorher. Sie hat eigentlich nur noch 3 Knöpfe und das Display auf der Rückseite. Also die wichtigsten Funktionen erreichbar. Das Menü ist wohl etwas aufgeräumter. Kunststück, Videofunktionen und sowas sind ja alle rausgeflogen. Braucht man nicht. Also Leica sagt hier wieder ganz klar, dass sie versuchen, so diesen Mix zwischen analog und digital oder so diese Integration hinzukriegen. Sie haben das Gehäuse jetzt auch wieder dünner gemacht oder schlanker.
Und ist ein bisschen leichter geworden,
glaube ich. Ein Müh leichter. Und die M10 ist jetzt so tief vom Gehäuse wie die alte M3. Und ich hatte jetzt die noch nicht in der Hand. Ich kenne halt die M8 und die M9, die waren halt ein bisschen dicker. Die hatte ich schon in der Hand. Und eine alte analoge kenne ich auch. Die hatte ich auch schon mal in der Hand. Alle, die jetzt die M10 in die Hand genommen haben, haben gesagt, wow, das fühlt sich richtig schlank an. Es sind in Anführungszeichen nur 4 mm weniger als die Typ 240. Aber das soll sich wohl richtig kräftig bemerkbar machen, so vom Gefühl her. Mhm. Naja. Leica typisch ist natürlich ein sehr selbstbewusster Preis.
Klar.
Das heißt, wir reden hier vom Gehäuse von etwa 6.500 Euro.
Hm. Ja, das ist, wundert jetzt nicht. Ich meine,
das wundert nicht.
Leica war noch nie ein Discounter und das und sie haben ja ein Publikum, was den Preis auch bezahlt. Also sie
ganz
haben
offensichtlich
einen Kundenkreis, der das tut und das auch ausgibt. Und damit ist es aus meiner Sicht ja schon mal relativ legitim, das auch so zu tun.
Und damit würde ich gerne mal eine kleine Diskussion starten, denn das ist genau der Punkt, der immer wieder zu Fragen oder zu Lästereien führt. Ja, eine Leica M10, 6.500 Euro für eine Digitalkamera, da kriege ich ja hier die Zahl einsetzen, Nikons für oder so und so viel Fujis oder was auch immer, die viel mehr können und so. Und die Frage ist dann immer, wenn jemand schreit, und dazu zähle ich mich übrigens bisher auch, die ist viel zu teuer, dann stellt sich doch tatsächlich mal die Frage, zu teuer für was oder für wen eigentlich?
Naja, ein Produktpreis ist ja, also wenn du ein Ferrari kaufst, dann bezahlst du ja nicht den Materialwert und die Arbeitszeit, die reingeflossen ist, sondern du bezahlst einen Ferrari. Und derjenige, der das tut, der im Prinzip bestimmt der Kunde den Preis. Also ist so, oder beziehungsweise den Preis nicht, sondern den Wert einer Sache. Wenn es dem Kunden genug wert ist, das zu bezahlen, wird das bezahlen. Und wenn nicht, dann ist es eben nicht der Kunde. Und so funktioniert das bei diesen, ich sag mal, in Anführungszeichen Luxusgütern. Und ich meine, Leica muss man zumindest hoch anrechnen. Leica muss man zumindest hoch anrechnen, dass sie der letzte große deutsche Kamerahersteller sind, der es nicht irgendwo den Chinesen gehört oder so. Mhm. Und ihr eigenes Ding machen und eben nicht der Masse hinterher rennen.
Das ist das, was ich halt vorhin meinte. Also sie sind sich einfach treu geblieben über all diese Jahre. Sie haben immer mal versucht, ein bisschen links und ein bisschen rechts zu gehen, ja, mit der Leica Q und mit dem Typ 240. Sie haben dann aber auch den Mut, so eine Kamera rauszubringen wie die M Monochrom.
Oder die ohne
oder ohne Display. Ohne
Sucher, ne?
Genau.
Ohne Display meine ich, genau.
Ja, und man kann darüber schmunzeln und wir haben das auch getan und man kann darüber auch lästern und auch das haben wir getan. Ich bin jetzt aber nach der Vorstellung der M10 wirklich mal, sagen wir mal so, ich habe mal ganz bewusst so ein bisschen die Social Media verfolgt und die Kommentare unter den diversen Vorstellungen in den News-Tickern und habe mir da tatsächlich mal die Frage gestellt, ob das nicht eigentlich totaler Kappes ist, weil ich meine, es ist eine Kamera. Die Verarbeitung ist hochwertig. Ich glaube, das ist ohne Frage. Sie haben tolle Objektive. Ja, die sind schweineteuer, aber es sind auch gute Objektive.
Es sind wahrscheinlich mit die besten, die es überhaupt gibt.
Kann man wahrscheinlich.
Die Optiken von Leica.
Kann man wahrscheinlich so sagen. Ich weiß es nicht. Ich kenne da keinen Vergleich. Ist am Ende auch egal, ob die Mühe schärfer sind oder nicht, aber man kann festhalten, es sind gut konstruierte Objektive. Und die Kamera ist für eine 35mm Digitalkamera erstaunlich klein und kompakt. Auch das ist sicherlich nicht ganz einfach zu bauen. Es ist, weiß ich nicht, ob es noch eine andere Messsucherkamera gibt mit dem Sensorformat. Mir ist keine bekannt. Also wenn man Messsucher haben will, hast du sowieso nicht viel Wahl. Und am Ende ist es so, dass sie das Leica von jeher immer, sagen wir mal, mit einem hohen Preis angetreten ist. Sie haben sich von vornherein gesagt, unsere Zielgruppe ist nicht die breite Masse. Wir wollen nicht möglichst viele Stück verkaufen, sondern unsere Schicht ist gehobenere Klasse. Das sind Fotografen, die entweder ihr Geld damit wirklich verdienen, denen das egal ist, für die ist das ein Investment oder auch ein Statement. Oder eben für einen Fotografen, der sagt, das ist mein Hobby oder das ist mein Stil. Also das ist, du kaufst ja mit Leica, was mit der Ferrari war auch ein schöner Vergleich, du kaufst ja ein Stück Lebensgefühl.
Du kaufst Emotionen. Das ist genau. Das ist bei allen Produkten, die nicht gerade irgendwie Milch oder Klopapier sind. Obwohl, da kann man es auch schon wahrscheinlich sehen.
Auch da
kaufst du Emotionen, gerade. Weil ja. das Klopapier mit dem fluffigen Hasen in der Werbung, das ist einfach irgendwie pfiffiger als das, was den nicht hat.
Das versuchen fast alle heutzutage. Natürlich. Bei Parfum ist es ganz, ganz klassisch.
Bei Luxusdingen eh. Jetzt ist das, bei der Leica ist das ja so ein Zwischending. Ne? Du hast ja eine Kamera, mit der du durchaus geile Bilder machen kannst.
Ja.
Hängt natürlich aber nicht nur von der Kamera ab.
Nein.
Aber es ist natürlich auch ein Stück Luxusgegenstand. Also Leica hat da eine ganz interessante Mischung aus diesen zwei Bereichen. Das ist nicht nur rein funktional, sondern es ist eben ein funktionaler Luxusgegenstand. Und da gibt es reichlich Leute, die das wollen, sonst würde es Leica nicht mehr geben.
Und ich finde das halt so lustig in den Kommentaren, wenn die Leute dann schreiben, 6.500 € ist viel zu teuer. Dann gibt es doch eigentlich nur, also eigentlich, wofür ist sie zu teuer? Für den, der da kommentiert? Also wenn ich jetzt sage, 6.500 € ist zu teuer für diese Kamera, nach welchem Wert, nach welchen Maßstäben denn? Also entweder habe ich ein Interesse an dieser Kamera und ich finde sie per se geil, ich möchte sie gerne haben, hab aber keine 6.500 €, dann ist sie mir zu teuer. Ich möchte sie gerne haben, aber sie ist mir zu teuer. Oder aber derjenige, der da kommentiert, sagt, die kann ja nichts, ja, die kann ja nicht mal Video, die hat nur 3 Knöpfe, da kann ich ja irgendwie nichts vernünftig einstellen, da kann ich keinen Autofokus machen, so ein Scheiß und das kostet 6.500 €, ist viel zu teuer. Nö, ist sie nicht, weil wenn ich Autofokus haben will, wenn ich Fokuspunkte haben will, wenn ich Video haben will, dann ist es ja schlicht und ergreifend keine Kamera. Die kann ja für mich, die kann ja nur auch 20.000 € kosten, ist doch scheißegal. Ist ja nicht zu teuer, ist ja sowieso nicht meine Kamera.
Also
diese ganze Diskussion ist ja eigentlich müßig.
Ich freue mich immer, wenn ich Marc auf dem Workshop mal wieder treffe und er hat mal wieder eine neue Leica dabei.
Ja, also der zieht's durch, ne?
Demnächst die M10, da bin ich mir sicher.
Meinst du?
Ja, kann man drauf wetten. Doch, natürlich.
Nee, also das meine ich halt. Also wenn ihr, das ist jetzt nicht nur auf Kameras bezogen, sondern es ist generell, egal welches Produkt, egal welche Leistung, die Diskussion um den Preis ist eigentlich irrelevant, weil entweder ist es ein Produkt, was euch anspricht, was ihr gerne haben wollt, und der Preis ist zu hoch für euch. Dann ist der Preis für euch zu hoch. Das ist dann bedauerlich in diesem Augenblick, aber offenbar habt ihr ja ihr wollt es haben, ihr möchtet es gerne haben, dann spart da drauf und gönnt euch das. Oder aber das Produkt ist gar nicht für euch, weil der Anbieter für irgendeine Leistung bietet viel mehr Zeug an, ihr wollt aber nur einen Teilaspekt haben. Warum sollt ihr dann noch 20 andere Aspekte mitbezahlen, wenn ihr die Leistung gar nicht benötigt? Dann ist aber auch der Preis egal, dann passt einfach das Angebot nicht zu eurer Anforderung. Und dann müsst ihr euch halt nach einem anderen Angebot umschauen. Also im Grunde genommen ist der Preis völlig irrelevant. Ich werde mir nie, ich sage jetzt einfach mal nie, ich weiß nicht, ob es so bleibt, aber eine Leica kaufen, weil für mich ist es zu viel Geld für die Kamera, weil die nicht meine Arbeitsweise unterstützt. Es ist nicht mein Werkzeug. Kann mir also auch egal sein, was sie dafür haben wollen, oder?
Ja, wie gesagt, den Wert bestimmt der Kunde. Wenn ihm das wert ist, ist es okay. Und wenn nicht, dann muss der Kunde sich halt was anderes suchen. Dann ist halt für die Firma einfach kein Kunde.
Schreibt mal in die Kommentare happyshooting.de Folge 493. Wie seht ihr das eigentlich mit dem Preis?
Tja. Und dann hast du so ein tolles Bild gemacht, dann wird es dir geklaut.
Ja, da lassen wir mal den Julian sprechen.
Hallo Boris, hallo Chris, hier ist Julian aus Hannover. Ich habe eine kleine Geschichte bezüglich der Bildnutzungsrechte. Da hattet ihr ja in der letzten Folge was drüber gesprochen. Und bei mir ist es so, ich bin auf Motorradfotografie spezialisiert, habe dementsprechend auf meinem Blog extrem viele Fotos von Motorrädern. Und das Ganze hat begonnen, als ich irgendwann mal aus Langeweile an einem Tag Reverse Google Image Search benutzt habe, um mal zu gucken, sind meine Bilder irgendwo anders noch als auf meinen Webseiten. Und da bin ich auch dann tatsächlich fündig geworden nach ein paar Treffern. Und zwar hatte ein italienisches Motorradmagazin ein Foto, ein Studiofoto von einem Superbike, was ich gemacht habe, einfach so in den Artikel übernommen, auch noch als Titelbild. Und das Ganze fand ich dann erstmal weniger lustig, weil die ja eindeutig Geld verdienen. Wenn man bei denen auf die Seite geht, dann wird man von Bannern und Pop-ups und Werbung erstmal erschlagen. Und das Ganze ist auch sehr professionell ausgemacht. Von daher habe ich gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie einer, der privat das nutzt und irgendwie es nicht besser wusste. Und da habe ich es dann so gemacht, da habe ich einen freundlichen Brief geschrieben. Ach hallo, Sie haben mein Bild genutzt, ja das ist schön, leider haben Sie mich vorher nicht gefragt und hier ist eine Rechnung und bezahlen Sie die bitte, sonst gehe ich zum Anwalt. Das so in ganz kurzer Form. Das Ganze hat dann 2 Wochen gedauert, kam erstmal nichts und ich dachte, naja, die sitzen das aus. Was allerdings ganz interessant war, Sie haben eine Stunde, nachdem ich das per E-Mail losgeschickt hatte, war das Bild von der Website weg. Also da haben sie sofort reagiert, aber bis sich dann einer gemeldet hat, waren es 2 Wochen. Und das war dann so, dass sich der Geschäftsführer bei mir gemeldet hat und da kamen dann die schärfsten Ausreden und es wurde eigentlich jedes Klischee gezogen, was man als Fotograf mal so gehört oder gelesen hat. Das erste war, ja, es ist ja gar kein Schaden entstanden, das Bild war ja gar nicht so lange online. Dann, das Beste war, wenn wir gewusst hätten, dass das Bild einem Copyright unterliegt, hätten wir es natürlich nicht genommen. Was klasse war, weil, das muss ich noch dazu sagen, die haben nicht nur das Bild genommen, sondern sie haben es auch noch gecroppt, um unten rechts am Rand mein Wasserzeichen rauszunehmen. Da hatte ich meine Unterschrift und den Webseitennamen. Das heißt, da können sie sich nicht drauf berufen, dass sie es nicht wussten und ein Magazin weiß, dass Bilder nicht per Definition ohne Copyright sind. Dann hat er probiert zu handeln mit, ach, mir tut das ja so leid und es ist so schwierig, Geld zu verdienen im Internet und wir arbeiten auch gar nicht profitabel und wir haben gar kein Budget dafür. Oh Gott. Und das war dann der Punkt, wo ich mich ein bisschen über mich selbst geärgert habe, weil da habe ich mich dann leider belabern lassen, habe ihm einen kleinen Discount gegeben und dann hat er mich von dem Discount nochmal runterhandeln wollen. Ja, wir schreiben einen Artikel für dich, dann zahlen wir dir nichts, aber das ist doch tolle Werbung für dich. Das ist das nächste Klischee gewesen. Also man sieht, die haben da wirklich nichts ausgelassen und Ende vom Lied war, dass dann, nachdem ich dann nach diesem Discount, den ich gegeben habe, hart geblieben bin, habe gesagt, nein, entweder er zahlt das jetzt oder ich gehe zum Anwalt, kam es dann auch wirklich. Es hat insgesamt 1 Monat gedauert, aber sie haben gezahlt und das Bild nutzen sie jetzt nicht mehr. Ne? Obwohl ich gesagt hatte, hier für diesen Betrag könnt ihr das Bild dann weiterhin für diesen Artikel online nutzen. Aber haben sie jetzt nicht mehr gemacht. Na gut. Es ist eine Geschichte, die zeigt, wie ich denke, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss und dass man auch ohne Anwalt mal da zu einem guten Ausgang kommt. In diesem Sinne, 3, 2, 1, happy shooting.
Tja.
Ja.
Ich hatte, es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt Bilder, ob die tatsächlich gewerblich dann genutzt werden. Und das ist in dem Fall ja ganz klar gewerblich.
Absolut, ja.
Und ob du auch eine Gewinnerzielungsabsicht hast mit deinen Bildern oder ob es für dich einfach nur ein Hobby ist. Aber trotzdem, Urheberrechte sind ganz klar.
Ja, also auch wenn es für den Fotografen nur ein Hobby ist, wenn das Bild einfach fremd benutzt wird, hat das trotzdem seinen Wert. Da kann man sehr schön, sehr wohl für kämpfen. Das sollte man tun. Ich musste das auch schon ein-, zweimal machen. Und Julian, ich hatte mit ihm noch Kontakt, das soll ich aber jetzt nicht wiedergeben über irgendwelche Details, aber nur so viel, er hat da draus gelernt und beim nächsten Mal wird er sich dann nicht mehr runterhandeln lassen. Weil ja, da habe ich auch gesagt, und David bestätigt das hier auch, wenn so eine blöde Ausrede kommt, würde ich den Preis nochmal verdoppeln. Ja, verdoppeln kannst du halt nicht, weil du hast ja schon einen Preis gemacht in dem ersten Anschreiben. Das heißt, wenn euch das mal passiert, dann setzt halt einen Preis fest und schickt das hin. Im Zweifel sprecht vorher mal mit dem Anwalt, was ihr da machen könnt. Und da würde ich mich auch nicht mehr verhandeln lassen. Schon gar nicht, wenn solche Ausreden kommen. Wohlgemerkt, es geht darum, wenn das kommerziell verwendet wird. Wenn es jetzt im privaten Umfeld in irgendeinem Blog auftaucht und so, dann spricht man mal einfach ganz nett miteinander. Mhm.
Und das war im Ausland. Das ist ja auch noch interessant, ne? Das, was sagt denn italienisches Magazin?
Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt.
Ich glaube. Also da ist ja dann das Eintreiben eh nochmal schwieriger. Und deshalb fand ich das schon bemerkenswert, dass das so gelaufen ist.
Ja. Also lasst euch da nicht verarschen, Leute. Wer so eine Webseite betreibt, der, da kann man auch eine Gewinnerzielungsabsicht unterstellen.
Ja.
Gut. Es gibt ein Follow-up zu den Blitzlichtern.
Ja, kam glaube ich, als Kommentar rein von Eik zu dem Thema Blitzbirnen. Hat mir letztes Mal, glaube ich, drüber geredet, über diese alten Blitzbirnen, die so elektrisch ausgelöst werden. Da hatte ich was erzählt von hier Batterie und so weiter. Und dann meint er, ich glaube nicht, dass sie an einer normalen Batterie auslösen. Normalerweise ist in den Blitzgeräten eine kleine Schaltung mit Kondensator enthalten. Dieser wird über die Blitzbirne aufgeladen und beim Auslösen schlagartig über die Blitzbirne entladen. Dabei fließen recht hohe Ströme. Daher ist es nicht ratsam, das an einer aktuellen Kamera ohne Schutzschaltung zu betreiben. Die meisten älteren Blitzgeräte enthielten eine 24-Volt-Batterie. Die ist heute nur noch schlecht zu bekommen. Habe ich dann auch nochmal recherchiert und Eik, du hast recht. Also da ist tatsächlich hier mit bisschen höheren Spannungen wird hier gearbeitet. Außerdem habe ich erzählt, dass da eine Edelstahlwolle drin ist. Es scheint wohl in den meisten Blitzbirnen tatsächlich eine Magnesiumwolle gewesen zu sein, weil die einfach in dieser Sauerstoffatmosphäre noch schneller und heller abbrennt, also einfach besser blitzt. Und dann gab es außerdem auch noch mechanische Auslöser, die unten mechanisch gegen so einen Pömpel geschlagen haben und der hat dann irgendwie so einen kleinen Zünder betätigt innen drin. Also auch das gab's. Nur so viel.
Jawohl.
Follow-up.
Es gibt noch ein kleines Follow-up. Und zwar zur Panasonic DMC GH5 von Kai Uwe. Da schreibt er, hallo Boris, ich hatte mich ein wenig gewundert, warum du die GH5 so interessant findest, wo du doch auch 2017 nichts mit Videos machen willst. Aber das erklärt natürlich alles. Und da linkt er zu 43rumors.com. Und da ist sie abgebildet mit einem Pac-Man-Spiel auf der Rückseite.
Und das ist, glaube ich, nicht ernst gemeint.
Ich glaube, das ist nicht wirklich dann drauf.
Wobei, ne, also du kennst ja Softwareentwickler, ne? So ein Easter Egg hier oder da, das macht ja auch schon mal Spaß.
Vielleicht, wenn man die Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drückt. Was aber ganz nett ist, es ist ein Gespräch dabei mit einigen Fotografen. Also da ist auch ein schönes Video, wo mal so ein paar erste Eindrücke wiedergegeben werden. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Seite mal anzugucken.
Ich habe ja früher bei HP gearbeitet und zwar zu Zeiten, als die noch Messtechnik gemacht haben, so Oszilloskope auch so zum Beispiel. Und da gab es tatsächlich auf den das waren so analoge Hobel, wie es damals üblich war. Und da gab es tatsächlich so ein Easter Egg in manchen von diesen Dingen drin, dass du beim Starten irgendwie vorne so ein paar Tasten drücken konntest und dann konntest du auf dem Ding, glaube ich, Pong spielen.
Ja, super. Mhm. Pong, das gute alte Spiel.
Tja.
Apropos gut und alt, Analogfotografie. Da gibt's
ja
ein Magazin, hast du aufgetan?
Es gibt ein Magazin, das heißt thefixmagazine.com und das kann man sich hier so schön online angucken auf diesem issue.com. Die schreiben über analoge Fotografie und über die bin ich gestolpert, hauptsächlich, weil die gerade eine Umfrage machen. Mhm. Und zwar wollen die einfach mal die analoge Landschaft etwas abklopfen, einfach mal gucken, was gibt's da, was sind das eigentlich für Leute da draußen? Und ich fand das ganz interessant, weil so das, also mich würde das interessieren und ich freue mich drauf, wenn die das dann mal ausgewertet irgendwie raushauen. Das geht halt über die üblichen Sachen, bist du Männlein oder Weiblein, wie alt bist du, wie lange hast du denn schon analog fotografiert, was ist dein Lieblingskamerahersteller und so weiter.
Ich habe die Seite vorhin mal kurz aufgemacht und dachte, schön, nur eine Seite, aber was für eine Seite.
Ja, die du bist aber, ich sag mal, du brauchst aber keine 10 Minuten dadurch.
Nee, kann man einmal so durchgehen, da geht's eben darum, ob man auch selbst entwickelt hat und ob Farbe oder Schwarz-Weiß und ob man selber scannt und wenn ja, wie und solche Geschichten.
Genau, das sind nur Multiple-Choice-Fragen, also man muss hier nichts tippen, sondern einfach nur klick, klick, klick.
Und man kann auch nichts gewinnen, ne?
Nee, es ist einfach nur mal so. Genau, die machen da eine Ausgabe Nummer 10, kommt das wohl rein und aktuelles Ausgabe 9 und das muss man unterstützen.
Ja, dann linken wir doch mal hin, ne?
Ja, werden wir tun in den Shownotes.
Alles klar. Was man auch verlinken kann, Dinge, die man verlinken kann für 100, bitte.
Das ist doch keine tolle Überleitung, Herr Nienke.
Doch, und zwar in unserem Slack. Slack ist nämlich weiterentwickelt worden. Bisher hatte man ja verschiedene Räume, in denen man halt so geschrieben hat, die Channels, die Kanäle. Mhm. Deswegen haben wir da auch unseren Kanalarbeiter, unseren Joachim. Und das Problem ist dann halt, dass es in solchen Kanälen wie in einem Chat natürlich auch immer multithematisch vorgehen kann. Also man hat mal so verschiedene Schwerpunkte. Der eine fragt dies, der andere fragt
das. Parallele Diskussion.
Und dann laufen die Antworten so durcheinander, ne? Genau, klassisches Threading, Multithreading nämlich. Und dafür gibt es jetzt eine Lösung, nämlich die Threads. Das heißt, man kann, wenn man jemandem antworten möchte, man hat den Eindruck, das könnte vielleicht noch ein bisschen umfangreicher werden, die Diskussion, einen Thread zu jedem Beitrag in jedem Kanal aufmachen. Ja. Mhm. Und in dem Kanal selber, da ist eben dann zum Beitrag zu sehen, wie viele Antworten es zu diesem Beitrag gibt. Und Threads, in denen man teilgenommen hat, die stehen dann eben auch ganz übersichtlich wie so ein besonderer Kanal in der Kanalliste. Da stehen dann alle Threads aufgelistet. Ist ziemlich cool gemacht, finde ich. Sehr schön übersichtlich.
Mhm. Und jetzt erklär mal kurz, wie man es macht.
Und du kannst auch sagen, wenn du in so einem Thread bist, das ist aber eine Antwort, die interessieren bestimmt auch alle anderen im Kanal, dann kannst du sagen, das bitte öffentlich machen.
Genau. Also man macht es folgendermaßen, es gibt ja die zwei Universen beim Slack. Es gibt einmal die Desktop-Welt und dann gibt es noch die mobile Welt. Und das ist jeweils ein klein bisschen unterschiedlich. Beim Desktop ist es ganz einfach, wenn ihr mit der Maus über irgendeinen Beitrag hovert, also drüber seid, dann habt ihr rechts oben so eine Leiste mit so ein paar Icons und eins davon ist eine Sprechblase. Und da klickt ihr einfach drauf und dann beginnt der Thread und der geht dann rechts im zugehörigen Sidebar auf. Und auf dem Mobilen einfach auf einen entsprechenden Kommentar lange drauf tippen, also einen Finger drauf und eine Sekunde warten. Und dann gibt's da auch so einen Eintrag. Auf Englisch heißt das Start a Thread. Da kann man also so einen neuen Thread anfangen. Oder wenn es bereits Beiträge gibt, dann gibt es eben entsprechend auch eine Antwort dazu. Mhm. Und das macht es tatsächlich aus meiner Sicht übersichtlicher, wenn man so ein Hauptthema oben hat. Wie sich das dann genau im Happy Shooting Slack bewegt und entwickeln wird, das werden wir dann sehen. Benutzt das einfach mal. Das sorgt, wie gesagt, für Übersicht.
Es und ist wie bei allem. Das gesunde Mittelmaß ist, glaube ich, wichtig.
Ich freue mich darauf, wenn das in Zukunft dann auch im HS-Fragen-Channel benutzt wird, weil dann haben wir nämlich tatsächlich untereinander die ganzen Fragen stehen und unter den Fragen dann so und so viele Replies. Also das wird dann quasi durchgethreadet.
Das ist der Kanal, wo man mal sehen kann, wie sinnvoll so etwas sein könnte.
Also da ist es total cool.
Ja. Schön.
Gut.
Ich glaube, du hast noch was Cooles für uns.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, und das ist tatsächlich was, was ich erstmal so gar nicht vermutet hatte, dass das so cool ist. Aber es geht um ein Gadget, was mir Enjoy Camera geschickt hat. Und zwar um den Lensbänder.
Das klingt jetzt so ein bisschen, als ob du dein Teleobjektiv verbiegst.
Nein, Lensbänder, also das hat jetzt nichts mit Bändern zu tun, die man sich an die Objektive dran tut, sondern Band für verbiegen, genau. Und das ist jetzt auch kein Schraubstock, in dem man seine Objektive einspannt, um sie dann zu verbiegen, sondern es geht um das sogenannte Freelancing. Also was ist Freelancing? Habe ich zumindest im Analogbereich schon immer wieder mal probiert. Du nimmst gehen wir mal Schritt für Schritt in die Richtung. Du kennst die Lens Babies.
Naja, klar. Habe ich.
Die man eben so verbiegen kann. Und da gibt's dann auch die entsprechende, dass der Muse gibt's, oder früher war das Lens Baby 2.0, was ich noch habe, mit diesem Tubus, den man so ein bisschen quetschen kann. Und
ja, ich habe so einen Composer.
Genau, du hast quasi so einen Tubus und den kannst bewegen und dann hast du vorne das Objektiv dran und das ist quasi so ein bisschen von der Kamera entkoppelt und befreit. Und jetzt gibt's aber das Extrem davon und das ist eben das Freelancing. Du nimmst das Objektiv ganz ab und hältst es einfach vorne schwebend mit der Hand vor die Kamera. Und jetzt kannst du plötzlich anfangen, das zu kippen, zu drehen, näher, weiter. Und oder du brauchst gar nicht mal ein Objektiv nehmen. Du kannst einfach eine Lupe nehmen oder sowas und damit quasi durch Dinge fotografieren, die eigentlich so nicht gedacht sind. So, das nennt man Freelancing. Da hast du dann auch natürlich Lichteinfall an den Rändern und manche Freelancer nehmen dann auch noch eine Socke drumherum, eine schwarze, damit das Licht ein bisschen, also das ist eine unglaublich abgefahrene Geschichte. Und jetzt hast du deine digitale Spiegelreflex oder Spiegellose und dann traust du dich das nicht so richtig, weil du hast ja eher so, ja, so dieses, oh Gott, dann ist ja das offen und dann kommt der Staub rein und dann mache ich nicht und bla. Und dieses Gadget ist einfach die Lösung für alle diese Probleme. Das ist eine Scheibe, ein Fenster, das du vorne auf deine Kamera drauf machst. Also das ist eins von diesen Teilen, das heißt Lens Shield. Und das ist also wie ein Kameradeckel, aber halt mit einem optischen Glas drin.
Okay.
Also einfach eine Scheibe. Du hast quasi eine offene Kamera, ohne dass sie offen ist. Kommt also kein Staub rein. Und jetzt kannst du anfangen, mit irgendwelchen optischen Sachen zu spielen. Beim Flaschenboden oder sonst was. Ich bin tatsächlich dann losgezogen, hab mir das auf die Kamera drauf, bin durch die Wohnung und hab mir die, die hier mal so auf dem Großformat-Workshop waren, kennen das, diese Großformat-Lupe, mit der du scharf stellst. Und die habe ich einfach dann vorne mal so als Objektiv, als Linse davor gehalten und es ist total geil. Es hat total Spaß gemacht. Ja, das Ding gibt's, also dieses Lens Shield gibt's für Canon und Nikon F-Mount und Sony E-Mount. Dann gibt's noch ein zweites Teil. Das ist der Lensbänder, die Lensbänder Universal Objektivhalterung. Die braucht man da jetzt nicht unbedingt dafür. Aber das ist im Prinzip so ein Teil, das machst du unten an den Stativ, ans Stativgewinde schraubst das ran. Und dann hast du vorne vor der Kamera einen Ring. Und der Ring, da spannst du so Gummibänder drum und spannst dann damit das Objektiv ein. Das schwebt also quasi. Du musst dir das so vorstellen, du kennst doch so diese Mikrofonspinnen, wo das Mikrofon so freischwebend
ist. Ja, habe ich hier gerade vor mir stehen.
Genau. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur für ein Objektiv.
Damit man es nicht dauernd festhalten muss wahrscheinlich.
Dann hängt das da vorne und dann kann man es biegen, aber es bleibt in der groben Richtung.
Okay.
Das ist cool und alles, aber ich hab noch viel mehr Spaß gehabt ohne das Teil. Nur mit dem Lens Shield.
Und ja, wobei du das Shield ja im Prinzip nicht brauchst, außer du willst eben die Kamera vor dem Einfall von Staub oder Feuchtigkeit und sowas schützen.
Du kannst auch mit der offenen Kamera schießen, nur haben da viele dann halt Angst vor Staub.
Ja, ist ja lustig.
Also ist ein lustiges Teil, ich finde es.
Lens Shield und Lens Bänder.
Genau, das sind also das ist so ein eigentlich kommt das schon so fast, eigentlich gehört das fast in die Analogwelt, aber es bringt halt auch wieder die Analogwelt ins Digitale, weil man sich das jetzt auch trauen darf und keine Angst haben muss, dass dann der Sensor einstaubt. Also holt's euch, schaut's euch an. Das gibt's natürlich auf enjoyyourcamera.com. Wir haben es verlinkt in den Shownotes. Und wenn ihr 5% auf eure Bestellung sparen wollt, dann benutzt den Gutscheincode HappyShooting2017, HappyShooting2017. Und wir bedanken uns für die tolle Unterstützung. Das Gadget gebe ich übrigens nicht wieder her.
Ich mag ja solche Spielzeuge.
Das ist cool, das ist wirklich cool.
Gut. So. Damit kommen wir zu einem...
Das ist ja fast analog. Wir bleiben jetzt mal beim
Analogen. Wir bleiben beim Analogen, nämlich ein Link vom Wolfgang. Hallo miteinander. Ian, jetzt musst du mir helfen. Ruther oder Ruther?
Ian Ruther heißt er, glaube ich.
Ian Ruther. Fotograf, also wir hatten ihn schon mal. Fotografiert richtig große Formate für sein Slab City Project. Und das auch noch im NAS Collodium Verfahren unterstützt beziehungsweise besucht wird er dabei von Gary Oldman. Und da gibt es einen Link auf vimeo.com und Wolfgang meint, irgendwann fange ich das auch noch an. Herzliche Grüße aus Karlsruhe, genau. Landau, Wolfgang.
Also ein schönes Video, weil also Ian Ruther, der ist da schon bekannt, was das Wetplate-Fotografieren angeht. Also er macht Collodion Wetplates und zwar relativ große Dinge. Der hat da so einen umgebauten LKW.
Den hatten wir in Folge 400 mal verlinkt.
Richtig. Richtig. Und ja, Gary Oldman, Schauspieler und spielt ja immer so creepy Rollen, finde ich. Ist aber im Privaten einfach verdammt gut drauf, der Mann. Und der hat eben auch Interesse an dieser Geschichte und hat sich dann eben so ein paar Tage mit diesem Ian Ruther da dem Projekt rumgeschlagen und hat da eben selber dann auch Wetplate gelernt und Wetplate-Fotos mit dem zusammen gemacht. Und das ist schön, weil der dann hier so mit seiner Graflex rumrennt, also 4x5 Großformatkamera, altes amerikanisches Modell. Moni hat so ein Ding auch rumstehen oben. Und der, also Wetplate, ne, was, also Nassplatte, du musst die da quasi sensibilisieren und erstmal musst du die irgendwie begießen mit diesem Collodion und es muss trocknen und dann musst du sie irgendwie lichtempfindlich machen und dann hast du halt 5 Minuten, um das Bild zu machen, während sie nass ist. Das Bild musst du machen, während sie nass ist und dann muss das auch gleich entwickelt werden, deshalb hast du da auch immer eine mobile Dunkelkammer dabei. Und das ist also schon so ein bisschen Act, das zu machen. Und eigentlich ist das so hier große Kamera auf dem Stativ und dann bloß hier, ne? Und was macht Gary Oldman? Er nimmt halt diese Pressekamera, diese 4x5er und fängt da an, Handheld irgendwie mit Wetplate zu fotografieren. Was ganz gut geht in dem Video, weil die sind da in der Wüste. Die sind da in so einer, ja, was ist das? Eine Siedlung von Aussteigern, würde ich sagen, die da am Rande der Salton Sea wohnen. Salton Sea ist ein alter Salzsee, der irgendwo in den USA ist und damals hatten die da Riesenprojekte mit toll und wir haben jetzt mitten in der Wüste irgendwie, haben wir hier ein Gewässer, einen großen See, wo man leben kann und das ist ganz cool und das Ding ist halt irgendwie immer weiter versalzen, bis dann das einfach nicht mehr geil war, da zu leben. Also die Leute sind dann einfach weggezogen und deshalb sind da jetzt so ganz viele so Ruinenstädte und so Zeug da drum oder mehrere zumindest. Also lohnt sich mal drüber nachzulesen und das ist so die Gegend, in der das stattfindet und das ist natürlich brennend heiß und damit hast du auch ganz viel Licht und das brauchst du eben für Wetplate, weil das ist dann sehr UV-empfindlich und wenn die Sonne kräftig knallt, dann ist da auch viel UV.
Na denn.
Also hat mir gefallen, das Video. Geht so 10, 15 Minuten, glaube ich, und ist schon absolut sehenswert.
Gut.
So, jetzt gibt's Geld zurück.
Ja, der Christoph hat geschrieben zum Thema Cashback. Hallo ihr zwei, nachdem ich euch mittlerweile schon bald 3 Jahre lang regelmäßig höre und in dieser Zeit aber mehr theoretisch als praktisch fotografiert habe, habe ich mir jetzt zu Weihnachten endlich mal eine neue Kamera gegönnt. Zuletzt habe ich fast nur noch Fotos mit dem Handy gemacht, die alte Kompakte war ja auch nicht besser. Jetzt habe ich eine nagelneue Olympus OMD IM 10 Mark 2, mit der ich bisher sehr zufrieden bin, auch wenn ich mich noch einarbeiten muss. Jetzt aber ein kleiner Warnhinweis. Ich habe mir die Kamera bei einem günstigen Online-Händler gekauft, mit dem Wissen im Kopf, dass es aktuell eine Cashback-Aktion von Olympus gibt, mit der der Hersteller 100 Euro beim Kauf dieser Kamera zurückzahlt. Beim Ausfüllen des Formulars ist mir gerade aber aufgefallen, dass das nur für bestimmte Händler gilt. Meiner ist nicht auf der Liste und deswegen habe ich da wohl Pech gehabt. Daher der Hinweis, wer vorhat, eine solche Cashback-Aktion in Anspruch zu nehmen, sollte sich unbedingt vor dem Kauf über die Teilnahmebedingung informieren. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich mit dem neuen Spielzeug noch viel Freude haben werde. Auch dank hilfreicher Tipps von euch. Vielen Dank für die zahlreichen unterhaltsamen Stunden. 3-1 Foto. Christoph.
Ja, soll man vorher nachfragen, sowas.
Ja, da muss man mal schauen. Also wenn man ohnehin auf Schnäppchenjagd ist, dann kann es dir ja auch passieren, dass du sogar ein Angebot kriegst, was nicht viel teurer ist als der Preis mit Cashback-Aktion. Also da muss man halt mal schauen. Es ist unwahrscheinlich, dass man einen Preis kriegt, der sowieso 100 Euro günstiger ist und dann gibt es noch ein Cashback. Das weiß ich nicht. Halte ich für unwahrscheinlich. Also Augen auf, bevor man sowas in Anspruch nimmt. Danke, Christoph, für den Hinweis. Ja, und dann gab es ja etwas, da hatten wir neulich drüber gesprochen, von Dietmar. Das war der, dem die Kamera mit einem... Ach, lass ihn doch mal selbst erzählen, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Genau, lass ihn doch mal.
Runtergefallen ist. Ich habe es nicht hier.
Du hast es nicht hier.
Ich habe es nicht hier.
Dann gehen wir jetzt zum nächsten Thema.
Wir ziehen mal ein anderes Thema vor.
Genau, in der Zwischenzeit kannst du das ja mal suchen.
Ich suche mal die Datei. Wo ist die Datei?
Drohnen! Die Dinge, die dir demnächst Päckchen bringen werden, Boris.
Won't das happen.
Doch, die Teile, die so da oben rumfliegen, ne, die müssen jetzt ab Januar, also jetzt dann schon seit ein paar Wochen, sich einer neuen Verordnung unterwerfen. Es gibt eine neue Drohnenverordnung, die ab 2017 gilt. Ja, oder ist es tatsächlich so, dass sie jetzt schon gilt oder nicht? Weil
sie soll wohl verabschiedet werden und soweit ich mitbekommen habe, sollte sie im Januar in Kraft treten, ist es aber noch nicht.
Okay, alles klar. Und was steht drin? Also ich habe jetzt gelesen, dass da dass du ab jetzt brauchst eine Nummerntafel an deiner Drohne. Oder wirst dann eine Nummerntafel brauchen. Also ein kleines Nummernschild, also Kennzeichnungspflicht brauchst du in irgendeiner Form. Wie die aussieht, weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da in irgendeiner Form eine offizielle Plakette ran muss oder so.
Ja, soweit ich das gesehen habe, soll halt dran stehen, wem die Drohne gehört. Also ich denke mal, da geht es eben genau darum, wenn das Ding mal irgendwo abkracht, okay, Schäden verursacht oder Leute verletzt, dass dann nachvollzogen werden kann, wem die ist. Mhm.
Gut, dann ist geplant, die generell auf 100 Meter zu begrenzen.
Flughöhe, ja.
Was die meisten Hobbyflieger erstmal wahrscheinlich nicht groß stören wird, aber...
Ja, 100 Meter hast du relativ schnell erreicht.
Stimmt auch wieder. Dann gibt es... Und Moment, das gilt jetzt außerhalb von Modellflugplätzen. Auf Modellflugplätzen gilt diese Höhenbeschränkung nicht, so viel ich weiß. Das heißt aber, du musst halt, wenn du tatsächlich höher fliegen willst, dann auch da irgendwo zu einem entsprechenden Flugplatz gehen und da auch fliegen dürfen von denen aus, ne? Also
richtig.
Was weiß ich, Vereinsmitglied sein oder sonst was.
Modellflugplatz ist ja eh immer ein bisschen ausgenommen von so Regeln. Es geht halt um den Flug im öffentlichen Raum, ne?
Gut, dann haben sie drei Gewichtsklassen eingeführt. Das sind einmal ab ein Viertelkilo bis 2 Kilo. Mhm. Da reicht wohl die Kennzeichnungspflicht, also da muss man keinen Führerschein machen sozusagen. Ab 2 Kilo bis 5 Kilo steht hier was von Kenntnisnachweis. Das heißt, ich gehe davon aus, da muss man dann in irgendeiner Form zumindest bestätigen, dass man sich auskennt. Vielleicht muss man sogar irgendwas nachlegen oder nachweisen in irgendeiner Form. Das weiß ich jetzt nicht, wie der Nachweis tatsächlich aussieht, ob man eine Schulung nachweisen muss oder so. Und dann ab 5 Kilo, die sind dann tatsächlich, wie es da steht, erlaubnispflichtig. Mhm. Das heißt, ab 5 Kilo musst du eine Aufstiegserlaubnis haben. Also für die muss von der jeweiligen Landesluftfahrtbehörde der einzelnen Bundesländer entsprechend erteilt werden.
Das ist mit dem Flugkundennachweis auch so, das kriegst du beim Luftfahrtbundesamt. Oder alternativ durch den Luftsportverband.
Also gibt es denn da einen richtigen Führerschein
quasi? Da gibt es wohl so etwas. Wie das jetzt genau aussieht, so eine Prüfung, ob das nur Theorie oder Praxis ist, weiß ich nicht. Aber ich nehme mal an, dass da einfach so allgemeine Regeln, dass du Nachweis hast, dass du mal gehört hast, dass du nicht über Menschenmengen fliegen sollst und solche Dinge. Das, denke ich, wird so sein. Ja, und bei den Schweren natürlich sowieso, ne? Also ab 5 Kilogramm, das ist ja schon wirklich lebensgefährlich, wenn die runterkommen. Das kann ich schon nachvollziehen, dass man da ein bisschen streng ist und musst du ja auch anmelden, wenn du da irgendwo in der Öffentlichkeit mitfliegen willst.
Da bin ich jetzt die Tage über ein Video gestolpert, da hat irgendwer, war das eine Versicherung oder sowas, Die haben getestet, was Drohnen überhaupt anrichten. Das war so ein Video, ich finde es leider nicht, in der Sporthalle gedreht, wo die dann mit vielen Kameras und so ein bisschen so wie Crashtest-mäßig. Und da sitzt dann auch auf dem Stuhl ein Crashtest-Dummy und dann fliegen die da Drohnen gegen den Typ seine Birne. So verschieden große und mit verschiedenen Geschwindigkeiten und so. Wer das jetzt genau gemacht hat, weiß ich nicht, aber das Video war auf jeden Fall. Vielleicht kannst du mal jemand in die Kommentare werfen oder vielleicht eben auf den Slack, dann können wir es noch hier mitverlinken. Ja. Also, lasst euch auf jeden Fall mal so ein bisschen, ja, behaltet die Augen offen. Da kommt noch was.
Ja, und wenn das Thema euch direkt betrifft, weil ihr irgendwie Modellflieger seid und ihr euch da dann auch irgendwo eingeschränkt fühlt, dann haltet mal die Augen offen. Da gibt es ja auch alle möglichen Stellen wieder, wo man dann Unterschriften sammelt und Petitionen. Mhm. Und
da gehen übrigens die Modellflieger natürlich jetzt trotzdem auch sehr, sehr auf die Barrikaden, weil du hast ja oft außerhalb der Modellflugplätze trotzdem auch ein berechtigtes Interesse daran, mal höher aufzusteigen.
Natürlich. Also du willst jetzt nicht immer zum Modellflugplatz. Also gerade hier bei uns auf dem Land ist es wirklich ganz, ganz easy, dass du mal irgendwie ein paar Schritte vor die Haustür gehst und hast ein großes Feld vor der Nase und dann willst du da mal fliegen. Und ganz offiziell darfst du dann da eben nicht mehr über 100 Meter hoch. Ja, jetzt sagen Modellflug-Spezies natürlich ja, aber unter 100 Meter wird es erst recht gefährlich für die Zuschauer, weil wenn du da irgendwelche Kunststücke mit deinen Fliegern veranstaltest, dann brauchst du schon eine gewisse Höhe. Und naja, da gehen halt die Diskussionen hoch. Aber da halte ich mich raus. Ich bin kein Modellflieger. Ich kenne da die Feinheiten nicht, auf die das ankommt. Das soll nur als Hinweis gelten. Da kommen Regelungen. Ich finde das für Drohnen auch sinnvoll, dass da was kommt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Drohne, so ein Multikopter irgendwo in der Öffentlichkeit an irgendeiner Straße oder bei irgendeinem Fest hochgeschoben wird, die ist mal deutlich höher, als dass da jemand irgendwie jetzt seinen Modellsegelflieger, Modelldüsenjet oder Modell-Turboprop oder Doppeldecker auspackt.
Düsendrohnen, das wär's.
Ja.
Düsenjet-Drohnen. Aber übrigens, du Päckchen, kriegst du demnächst doch per Drohne. Das,
da können wir mal Dietmar kommen. Geschickt. Ja, Dietmar hat was geschickt zum Thema Frankreich. Hallo Boris, würdest du in Frankreich sein, dann würdest du und auch ich Merde sagen. 3, 2, 1, Merde, Dietmar. Da geht es darum, dass Amazon ja nun Standard in Europa wird, also Drohnenlieferung, Amazon-Drohnenlieferung wird Standard in Europa.
Da gibt es mittlerweile wieder ein neues, total sexy Video, Amazon Prime Air.
Ja, genau. Und das jetzt wurde in Frankreich, wurde jetzt natürlich schon der Regelbetrieb eingeführt, laut dieser Überschrift zumindest. Und ich schreibe dazu nur Dietmar, meine Wette halte ich weiterhin ganz entspannt aufrecht. Das ist mich ein typischer Clickbait-Artikel. Wir können den gerne mal verlinken. Der ist völlig übertrieben. Es ging da um ein Ziel, eins. Und zwar ein abgelegenes Gründerzentrum in der Provence. Das wurde angetrieben.
Muss man anfangen.
Das wurde angeflogen von der DPD Group, also war in diesem Fall nicht Amazon. Und die ist immerhin 15 Kilometer mit bis zu 3 Kilogramm hingeflogen, mit bis zu 30 km/h. Und hier Zitat, nach zweijährigen Tests haben die französischen Luftfahrtbetriebe DGAC den Regelbetrieb genehmigt.
Na, siehst du?
Wohlgemerkt für den Flug von der DPD Group 15 Kilometer zu diesem Gründerzentrum. Also nicht generell überall in Frankreich. Bisher sei die Paketzustellung per Drohne stets nur im Testbetrieb zugelassen gewesen. Das heißt, sie können diese eine Drohne auf dieser einen Flugstrecke jetzt im Regelbetrieb fliegen lassen. Und sie fliegt jetzt wohl einmal pro Woche. Meine Wette ist daher weiterhin nicht in Gefahr. Und
du regst dich immer so schön auf.
Nee, das ist, ich bin da völlig entspannt. Und das andere ist nämlich der Betrieb in England. Das hat Cassiopeia hat uns geschrieben. Er schreibt hier, Boris, jetzt wird's aber eng. Aber ich bin auf deiner Seite und hoffe auch, dass das nichts wird. Ansonsten 3, 2, 1, happy Drohnen-Shooting, Shooting, Shooting. Das kam von Dietmar. Und zwar ist der Titel Amazon Prime Air hebt ab. Jetzt kommt die Turbolieferung aus der Luft. Richtig. Für zwei Testkunden und zwei.
Also ja, irgendwie muss man das mal anfangen,
Boris. ZWEI, zwei Lieferungen und zwar im direkten Umfeld der Paketzentrale. Das ist also fast Sichtweite. Ist wahrscheinlich Sichtweite. In England. Und der Empfänger war natürlich zu Hause, als das Ding angekommen ist, und hat so ein Landeplakat ausgelegt, so wo
mit
sie jetzt
landen soll. Mit so einem QR-Code drauf und so.
Ja, so ein, irgend so ein Symbol, damit das Ding weiß, wo es runterkommt. Und ich habe hier mal so als Fazit reingeschrieben, weit weg von praktisch, weil wenn ich so nah dran wohne und ich zu Hause bin, dann kann ich da natürlich auch mal eben hinfahren und mir das selber abholen. Das ist totaler Quatsch. Und wenn ich mir das jetzt mal hochrechne, also man sagt ja immer, so ein Business muss skalieren. Jetzt stelle ich mir mal vor, dass hunderte oder zigtausend Drohnen im Regelbetrieb fliegen. Mal vom Lärm abgesehen, was ist denn, wenn der Empfänger dann tatsächlich nicht da ist?
Nee, Boris.
Oder
Boris.
Ich unter, weißt du, was ich dann mache? Ich
stell doch einfach mal die Verbindung hin. Her.
Ich fange dann unterwegs einfach die Drohnen ab.
Weißt stell du? Doch jetzt mal die Verbindung her zwischen dem, was wir gerade über diese neue Verordnung erzählt haben, und dem, was hier geht. Bis 100 Meter darfst du deine Hobbydrohne fliegen. Super, klasse. So.
Ich darf jederzeit höher fliegen unter Auflagen.
Nein, außerhalb von Modellflugplätzen nicht.
Ja, ich kann jederzeit eine Aufstiegsgenehmigung verlangen.
Ja, aber bis 100 Meter. Außerhalb von Modellflugplätzen darfst du auch nicht, selbst mit einer 5 Kilo schweren, erlaubnispflichtigen Drohne, nicht über 100 Meter fliegen. Das ist ja das Ding. So, und jetzt gehen die her und sagen, okay, dann bekommt ihr den Luftraum von 100 bis 150 Metern. Mm-mm. Und da oben hörst du die nicht mehr.
Kein
das Problem. Ist kein Lärmproblem.
Es
und dann können die sich da oben, können die
passieren.
Sich.
Wird nicht passieren. Ich bin da völlig entspannt.
Also, Leute, ihr dürft die Originalwette bitte nochmal raussuchen. Das müssen wir tatsächlich mal irgendwo festhalten. Ich glaube, da mache ich mal eine eigene Seite auf happyshooting.de draus.
Das war in und einer Klostergeister-Folge, ich glaube, letztes Jahr.
Sucht uns das mal bitte raus.
Letztes mit oder Link, vorletztes?
Mit Link, am besten auch mit, zu welchem Zeitraum wir das besprochen, also zu welchem Zeitpunkt
sehr
in der
gerne.
Sendung wir das besprochen haben, dann filter ich das mal da raus und packen mal eine eigene Seite raus.
Also ich wäre bereit, den Einsatz auch auf einem Konto festzulegen.
Nein, es ging, glaube ich, um 100 Euro an eine wohltätige Organisation zu spenden oder so.
Ja.
Und wir hatten einen Zeitraum und der war, glaube ich, 10 Jahre oder so.
5 waren es, glaube ich.
Oder 5.
Ja, weiß ich nicht mehr genau. Also
such dir das mal bitte raus, mach mal, könntest du uns hier im Slack oder sonst wo abgeben und dann pack mir das mal tatsächlich, ich mach mal eine eigene Page dafür.
Können auch 10 gewesen sein. Ich verdoppel das auch gerne. Ich pack von mir aus auch jedes Jahr ein Huni drauf. Ich werde das sowieso gewinnen.
Das ist okay.
Alles kein Problem. Bauen wir doch mal keine Drohnen, bauen wir doch Webseiten.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, denn die heutige Folge wird auch unterstützt von Jimdo. Bau dir deine Webseite. Und ich möchte mal wieder den Jimdo-Blog hervorkramen. Da sind nämlich wirklich immer spannende Sachen dabei. Diesmal ist das ein Beitrag, da geht es nämlich um Fotoseiten oder um Fotografenseiten. Und
das passt ja.
Das passt absolut, wie die Faust aufs Auge sozusagen. Und den fand ich jetzt für mich selbst eigentlich auch recht spannend. Da werden nämlich mal ein paar Fotografen-Webseiten gezeigt, die bei Jimdo gemacht wurden. Und ja, kurz vorgestellt. Vorneweg gibt es so ein paar Tipps und Tricks, die eben helfen, ja, vielleicht die etwas erfolgreichere oder zumindest übersichtlichere Seite zu gestalten. Und beides ist ja nun durchaus relevant. Tipps, die wir hier schon gegeben haben, wie haltet die Seite einfach? Also überladet das ganze Kram nicht, sondern reduziert das Ganze. Das geht auch so in eins mit dem Jimdo-Blog-Beitrag, den wir schon mal hatten. Vermeidet zu viel Farbe, nimmt eine Kontrastfarbe und wiederholt die dann da, wo es wichtig wird. Wenn ihr dann Unterseiten habt mit euren Galerien, packt da vielleicht nicht nur Fotos drauf, sondern schreibt auch Text dazu. Was ist auf dieser Seite zu sehen? Worum geht es hier? Schreibt irgendwas zu den Bildern dazu. Das hilft zum einen dem Besucher, da vielleicht einen Kontext herzustellen, aber es hilft vor allen Dingen den Suchmaschinen, eure Seite zu verlinken. Und das ist wichtig. Und wenn ihr Unterseiten habt, die auch gefunden werden, dann steigt natürlich auch das Ranking, zum Beispiel bei Google. In die gleiche Kerbe schlägt dann auch der Tipp, Social Media zu verlinken. Das heißt, wenn ihr Social Media habt, Facebook, Google Plus hilft immer noch, Twitter, dann verlinkt das. Da gibt es wohl auch entsprechend Symbole, die man dafür benutzen kann bei Jimdo. Und wenn die Seite dann mal steht, auch wenn ihr jetzt keinen Blog habt, sondern eben nur euer Portfolio zeigt, bringt immer mal wieder was Neues. Zeigt mal wieder neue Fotos, schreibt mal wieder einen Text um, bringt mal eine neue Unterseite oder tauscht eine Seite aus. Also ändert was an der Seite, weil das hilft auch beim Ranking in der Suchmaschine und das macht natürlich die Seite auch für potenzielle Besucher interessant und bringt sie dazu, eben auch mal wiederzukommen. Das sind so ein paar Tipps. Es gibt noch ein paar andere und ganz, ganz spannend finde ich, also wirklich ohne Scheiß, guckt euch diesen Beitrag an. Die Seiten, die sie da zeigen, die sie als Beispiel rausgesucht haben, das sind viele Beispiele, die sehen alle wirklich komplett anders aus, haben aber alle auf ihre Weise Stil. Die sehen modern aus, die sehen übersichtlich aus und es stehen immer so ein paar Schlagworte dabei, warum das eben so ist oder was Jimdo da besonders gut gefallen hat, wie die Fotografen das umgesetzt haben. Finde ich sehr, sehr gut und man kann sich da sehr viel für seine eigene Seite bei rausziehen, auch wenn ihr sie nicht bei Jimdo gemacht habt. Oder wenn ihr jetzt plant, eine Seite bei Jimdo mal zu machen, dass ihr sagt, Mensch, ich will auch mal mit meinem Business raus oder ich will hier auch mal meine Galerie online bringen, dann könnt ihr euch da vielleicht mal ein paar Tipps von abholen. Ja, das könnt ihr bei Jimdo machen, jimdo.com und jimdo.de geht, glaube ich, auch. Ne? Guckt da mal drauf, baut euch eure Webseite, fangt erstmal kostenlos an, spielt mal ein bisschen rum mit dem System und wenn ihr dann sagt, jo, das ist es, ich will hier meine eigene Domain, die ihr nach Kündigung auch weiter benutzen könnt, könnt ihr ja mit umziehen lassen. Dann gibt es 15 Euro auf die Pro-Pakete mit unserem Code Belichtigung. Ist kein Sprachfehler, heißt Belichtigung.
Ohne G am Ende, auch wenn Boris das so ausspricht.
Belichtigung.
Belichtigung. Nicht Gung.
Das schreibt
da also noch jemand ein G hinten dran.
Das schreibt sich aber mit G.
Ah nee, da ist ja ein G. Stimmt,
also, jetzt wo du es sagst.
Aber da spricht man doch nicht.
Belichtigung.
Belichtigung, stimmt. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Lass uns über Fragen reden.
Ja, was haben wir denn so gekriegt? Bei Facebook von letzter Woche, die hatte ich übersehen. Hallo Boris, hallo Chris. Da Chris schon mehrere Fototouren ins Ausland organisiert und begleitet hat, geht die Frage an dich, Chris. Mich würde interessieren, wie man so eine Tour mit mehreren Fotografen ins Ausland organisiert. Treuer Hörer seit Anbeginn, John. Jetzt vielleicht nicht in epischer Breite, aber wie gehst du da vor bei so einer Organisation?
Also erstmal muss ich irgendwas finden, wo ich hin möchte und dann versuche ich über Kontakte da mal jemanden zu erwischen, der das tatsächlich für einen organisieren kann. Also es gibt vor Ort immer wieder Veranstalter, die das für einen machen und das sind die meisten Touren, die ich mache, arbeite ich auch tatsächlich mit einem Veranstalter vor Ort zusammen und von dem lässt man sich da mal ein Angebot schicken und dann guckt man sich das an und macht eben noch, ruft eben mal an und sagt, du, aber das ist für Fotografen, da müssen wir uns mehr Zeit einplanen hier und da und vielleicht vor Ort sogar einen Fotografen organisieren, der die Gegend kennt. Das haben wir jetzt zum Beispiel, kommt ja demnächst wieder Sibirien und da gehen wir danach noch ein paar Tage nach Moskau und da haben wir uns dann für Moskau zum Beispiel eine Profifotografin für 2 Tage angeheuert, die Gegend kennt. Und das machen Leute vor Ort, klar. Also da, das ist einiges an Googeln und Rumfragen und Telefonieren und ja,
also irgendwann hat man es dann.
Es ist hilfreich, wenn man ja Helfer vor Ort findet.
Ja, unbedingt. Ohne das geht's nicht. Das ist völlig unmöglich. Am einfachsten ist natürlich tatsächlich, wenn du jemanden hast, der so Full Service macht, also der das vor Ort für dich komplett durchorganisiert, inklusive Hotels und Mahlzeiten und was weiß ich allem, dass du dich quasi auf deine Sache komplett konzentrieren kannst.
Wäre dann der Hauptgewinn.
Genau, kostet dann aber auch und
klar.
Dann braucht man ein Angebot und dann muss man gucken, ob die Leute das dann auch bezahlen wollen.
Ja, klassische Kalkulation.
Klassische Kalkulation, bisschen draufschlagen für Eventualitäten noch und
ja, Wagnis und Gewinn.
Und dann muss man noch gucken, ob man noch eine Gewinnerzielungsabsicht hat oder ob man das nur so mal machen möchte und nichts dran verdienen möchte. Es wird trotzdem teurer werden, als man glaubt. Das ist immer so.
Was durchaus auch okay sein kann, wenn man für sich selbst einfach eine Portfoliotour macht.
Genau.
Okay. Dann haben wir den Rainer, der fragt: Frage an die Profis von Happy Shooting und der Community. Wenn ihr Fotos für einen Kunden abliefert, bringt ihr diese zuvor auf eine einheitliche Größe? Also
Pixelmaß und kaschiert so elegant, wie viel ihr croppen musstet, um ein passables Bild zu erhalten? Oder kriegt der Kunde das an Auflösung, was noch übrig ist? Was wäre denn eine angemessene Größe für zum Beispiel Hochzeitsfotos? Vielen Dank, Rainer.
Das kommt aber darauf an, was man vereinbart hat.
Also bei mir ist es relativ klar. Meistens muss ich gar nicht so wahnsinnig viel croppen, weil ich mache das Foto ja, es klingt jetzt bescheuert, ne? Aber ich mache das Foto ja so, wie ich es haben will. Das ist, also croppen muss ich eher, wenn ich in die Natur gehe und nicht genügend Tele habe oder sowas. Aber wenn ich Porträts mache oder Reportage mache, dann habe ich in der Regel das Bild weitestgehend so im Kasten, wie ich es brauche. Da wird mal irgendwie ein paar Pixel links und rechts oder sowas weggenommen oder ein bisschen verschoben. Das ist schon okay. Bei mir kommen sie aber nicht auf eine einheitliche Größe, sondern es kommt die volle Größe raus, die noch übrig ist. Also bei mir kriegt der Kunde das, was aus der Bearbeitung übrig bleibt. Und das ist in der Regel die Sensorauflösung.
Tja, das ist aber dann tatsächlich so im Einzelfall einfach abzuklären oder vorher vielleicht auch schriftlich festzuhalten. Kann ja zum Beispiel bei einer Hochzeit auch sein, dass du hinterher ein Fotoalbum den in die Hand drückst, ein ganz tolles gedrucktes. Und da ist dann die Auflösung bei den heutigen Kameras relativ wurscht. Du kannst mit relativ wenig Auflösung schon sehr, sehr viel hinbekommen. Also
das stimmt.
Ja, außerdem Seitenverhältnis und so, das ist mir dann auch komplett Wumpe. Also ich crop die Dinger so, wie sie sich richtig anfühlen. Und das kann dann auch manchmal schon an dem 3:2 Verhältnis nagen. Das ist aber okay.
Also ich habe nur einen regelmäßigen Kunden, für den ich immer wieder Jobs mache. Und da mache ich, glaube ich, eine Auflösung vom Kantenmaß 2000 oder 2200 Pixel. Aber nicht, weil es vereinbart ist, sondern weil für die Webseite nicht mehr gebraucht wird, weil für die Drucke nicht mehr gebraucht wird und weil der Upload dann einfach schneller ist. Aber sollte das dann mal irgendwo an die Grenze stoßen oder ich meine schnelle Leitung haben, dann ist mir das auch Wurst. Dann kommt da die volle Auflösung raus. Ja. Der Markus hat eine Frage zur Griffgummierung, denn die Griffgummierung seiner 6 Jahre alten Canon EOS 60D hat sich leicht verschoben.
Oha. Echt? Nach 6 Jahren schon?
Kein größeres Problem, nur ungemütlich bei der Handhabung. Habt ihr einen Tipp, wie ich das wieder richtig hingeschoben bekomme?
Also verschieben tut sich so eine Gummierung, also so eine Gummierung ist ja auf die Kamera aufgeklebt und eigentlich sollte das nach 6 Jahren immer noch kein Problem sein, aber so Kleber altern natürlich. Und ich gehe mal von aus, wenn die sich jetzt schon anfängt zu verschieben, dann ist die möglicherweise auch schon, also so Kleber mögen so Hitze zum Beispiel nicht.
Ich wollte gerade sagen, hat die mal unter der Windschutzscheibe im Auto gelegen?
Oder? Zum Beispiel, also hat die sich einfach mal stark erhitzt. Wie man sie wieder hinschiebt, tja, das ist im Einzelfall dann zu eruieren. Also zum einen könntest du sie sich ja einschicken und sagen, mach mal neu drauf, das machen die gegen Geld. Das andere ist, vielleicht mal ein bisschen warm machen und dann im Sommer mal versuchen, sie wieder hinzuschieben.
Ja.
Das wäre so meine erste Idee. Es gibt aber tatsächlich
Service fragen.
Oder einfach mal den Service fragen, was tue ich denn jetzt? Oder den Händler, bei dem du sie gekauft hast, wenn das irgendeine vor Ort ist. Einfach mal sagen, du, guck mal, das ist jetzt 6 Jahre her, die Garantie ist zwar rum, aber das sollte eigentlich nach 6 Jahren nicht so sein. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht hat der einen
coolen Angebot. Ja, weißt du, selbst wenn man dafür Geld auf den Tisch legen muss, man kann ja mal fragen, was das kostet. Wenn er sagt, hier komm, für 50 Euro mache ich dir das wieder glatt.
Genau.
So what? Dafür kriegst du keine neue Kamera.
Tja.
Philipp, was schreibt er hier? Ich nutze Steckfilter im 100er Format und zwar Neutraldichte und Verlaufsfilter zusammen mit einem Haider Filterhalter. Nun suche ich eine geeignete Filtertasche. Bisher reizt mich die Mindshift Filter Hive vom Sponsor am meisten, scheint mir aber doch etwas groß. Habt ihr eine oder mehrere solcher Taschen und wenn ja, welche? Habt ihr noch einen Tipp dazu? 3:1 Happy Shooting. Also ich habe solche großen Filterscheiben nicht. Ich habe die, ich habe etwas kleinere Filterscheiben hier von Cookin oder kompatibel. Und ich habe die einfach in der dieser Plastikbox drinne. Und wenn ich die Filter mal mitnehmen will, dann schmeiße ich diese schmalen Plastikboxen bei mir in die Tasche. Wie ist das bei dir?
Also ich habe, ich guck gerade, ich habe auch sowas. Also dieses Haider-Filter-Halter-Ding, das ist so, ich glaube, fast baugleich mit dem Lee-Filter-Teil. Vielleicht ist das auch tatsächlich das Gleiche. Und das habe ich tatsächlich in seinem eigenen Filter-Dingens drin. Also da kam ein eigenes Täschchen mit. Und da habe ich eben noch die verschiedenen Adapterringe reingemacht für die verschiedenen Objektivgrößen. Und da ist dann auch das Döschen drin mit dem Big Stopper, den ich da noch dran habe, und noch ein ND-Grad. Und aber separat habe ich natürlich noch so ein paar Schraubfilter und hier noch einen Polfilter und noch einen Achromaten für manche Nahaufnahmen. Und die habe ich in einer ganz günstigen, also vom Sponsor, in diesem Martin Filter Case für 6 Filter. Mhm. Das kostet einen Zehner. Und das ist so ein Teil, das rollst du so auf und da sind 6 Fächer drin, wo du Filter reinschieben kannst, und das ist es eigentlich. Also ich habe da nichts fancy, dickes, großes, tolles, sondern das ist einfach, das habe ich seit Jahren und das erfüllt den Zweck komplett, und wie es aussieht, so ein schwarzes Nylon-Täschchen einfach.
Tja. Jawohl.
Ich lese mal weiter. Jürgen fragt, IAM ist ein kostenloser Online-Dienst zum Teilen von Fotos. Offene Frage, was haltet ihr davon? Eure Einschätzung wäre mir wichtig. Also wie schreibt man die jetzt nochmal?
IAM. Also soll sie sprechen wie ich bin, aber meint Auge bin, ist. IAM.
Nee, to I heißt ja beäugen, also beäuge.
Ja, oder
beäuge mich. Ich habe davon gehört, ich habe aber IAM selber noch nicht benutzt und kann deshalb auch nichts dazu sagen. Über IAM kannst du meines Wissens Fotos verkaufen. Das heißt, du kannst da Bilder hochladen und die dann, kannst dann sagen, in welche, also wie du sie in verschiedenen Größen lizenzierst. Also das ist so eine Art Stock-Service. Aber was die jetzt, ob die was taugen oder nicht, oder ob die gut sind für Fotografen, kann ich nicht sagen.
Weiß ich nicht.
Vielleicht wisst ihr das ja.
Ich bin da nicht. Wenn ihr Erfahrung mit IAM habt, dann einfach mal auf happyshooting.de, ne? Folge 493.
Ja, der Thomas fragt, keine Frage, nur ein kurzer Hinweis. Affinity Photo ist jetzt noch billiger und kostet nun 39,99. Anscheinend dauerhaft. Zumindest steht da nichts von Sonderpreis.
Ja, ich glaube nicht, dass es dauerhaft ist. Und zwar hatte ich ein Newsletter gekriegt von Affinity und da ging es um von Apple angepasste Preisstaffeln. Also Hintergrund ist, wenn man etwas im App Store, heißt es, Apple App Store verkauft, dann kann man einstellen, in welcher Preisstaffel das Ganze sein soll. Und dann sagt man eben, das ist hier die Staffel 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und die ist natürlich in jedem Land ein etwas anderer Preis. Das soll immer ein Äquivalent sein, so, aber 99 US-Cent entsprechen nun mal nicht 99 Euro-Cent. So, und jetzt ist es so gewesen, dass in England und irgendwie noch ein paar anderen Ländern diese Staffel steigen musste, weil die passen das natürlich an aktuelle Umrechnungen und Kurse und so weiter an. Und da hat Affinity gesagt, oh, das wäre für euch jetzt aber ganz schön teuer, wenn ihr jetzt das irgendwie kaufen müsst. Und deswegen haben sie jetzt das gesenkt, aber ich glaube nicht endlos, also, sondern das wird irgendwann wieder zurückgehen.
Auf der Website steht aber hier alter Preis Doppelpunkt 49,99, jetzt nur 39,99.
Ja.
Da steht nichts von zeitlich begrenzt.
Also vielleicht haben sie es jetzt dauerhaft überlegt, aber im Newsletter klang das so, als ob das für eine begrenzte Übergangszeit wäre, die jetzt ein paar Monate ist oder so. Aber müsste ich jetzt raussuchen, den Newsletter.
Ja, wahrscheinlich lassen sie es halt absichtlich offen, dass man dann eher gedrängt fühlt, das dann doch zu kaufen. Was man übrigens tun kann, weil das Ding ist gut. Also.
Ja, ohne Frage. Also vielleicht bleiben sie auch dauerhafter, das schadet ja auch nichts.
Der Joachim fragt, ein Freund, der in Eugene im neu gegründeten Kaiserreich USA lebt, am Hüstel, möchte die Sonnenfinsternis filmen und fotografieren. Das Problem, er hat eine GoPro 4 und scheinbar gibt es dafür keine leistbaren IR- bzw. ND-Filter. Selber basteln mit IR-durchlässigen Plexiplatten kann man machen, aber ob das verzerrungsfrei abläuft, weiß man erst hinterher, da die Oberflächenqualität so lala ist. Hat jemand unter der Hörerschaft eine Bezugsquelle bzw. eine gute DIY-Variante? Kontakte gerne per Google Plus beziehungsweise an www.heisti.at. Zwei Sachen dazu. Sonnenfinsternis fotografieren macht man in der Regel doch nicht mit Fisheye-Objektiven.
Dann
sieht man am Himmel so einen klitzekleinen Punkt. Der wird irgendwann dunkler.
Und irgendwann wird er noch kleiner.
Und irgendwann wird er wieder heller. Also da sieht man so 5 Pixel Sonne ungefähr auf so einem Objektiv. Deshalb ist, also die GoPro ist da, glaube ich, nicht die richtige Kamera dafür.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er die GoPro vielleicht hinter ein Teleskop schnallt. Aber dann hätte er ja die Filter am Teleskop. Also würde die Frage jetzt wieder nicht kommen. Ne?
Und die zweite Sache ist, Filter für Sonnenfotografie, da gibt es tatsächlich diese Filterfolien und viele Leute mit Teleskopen bauen sich dann daraus, also das sind spezielle fürs Fotografieren starke Filterfolien und die kannst du, also was da viele Fotografen machen, ist, sie nehmen sich einen Pappring, der vorne übers Objektiv passt und spannen die Folie dann auf diesen Pappring und die haben meines Wissens auch keine wirklichen optischen Nachteile. Also zumindest wenig Verzerrung und so Zeug, weil das eine dünne Folie und wenn man die einigermaßen gerade spannt und dann noch mit dem Teleobjektiv durchschießt oder ein Teleskop, dann sieht man die nicht, sondern die nimmt halt dann entsprechend das Licht weg. Also das sind so meine zwei Gedanken dazu.
Der Jochen ergänzt noch im Slack, es gäbe Alu-Gehäuse für die GoPro mit Filtergewinde.
Ah ja, okay.
Jo. Nur wie auch immer.
Wo es jetzt solche Folien gibt, habe ich jetzt keine Bezugsquelle, aber da würde ich mal Sonnenfinsternisfolie mir angucken.
Geht und auch mit der Rettungsdecke.
Kriegst du Astrosolar-Fotofolie ND 3,8 Zuschnittfotografie Sonnenfilter 1095. Also das kann man sich dann schon selber basteln und das auch spricht auch nichts dagegen.
Na denn.
So, haben wir noch was?
Ein von Philipp haben wir noch. Ein anderer Philipp. Ich habe neben der Fotografie noch ein geldverbrennendes Hobby. Tabletop Wargaming.
Hab auch schon von gehört, ja?
Jetzt möchte ich natürlich von meinem zusammengeklebten und bemalten Figuren so zwischen 28 bis 30 mm groß schöne, gut ausgeleuchtete Fotos machen. Dafür habe ich mir von Elektronikversand, fängt mit R an, so ein Set aus Hohlkehle, Stativ und 2 Halogenlampen gekauft. Die Hohlkehle ist ganz in Ordnung, nur die Lampen und das Stativ kann man in die Tonne treten. Jetzt ist die Frage, soll ich mir für die Lampen wieder Lampen, also Dauerlicht, zum Beispiel Yongnuo Filmleuchten als Ersatz kaufen oder ob ich lieber Blitzdingse? Habt ihr da einen Tipp für mich?
Also mein Tipp ist klar, nimm Dauerlicht, nimm LEDs. Brauchst nicht gleich die große Fläche. Also wenn die Teile tatsächlich nur so 2 bis 3 Zentimeter groß sind und du da mit dem Makroobjektiv irgendwie ran möchtest, dann reichen auch solche LED-Panels, die irgendwie so 10, 15 Zentimeter breit sind. Mit denen kannst du dann relativ nah da rangehen und dann kriegst du auch eine schöne Ausleuchtung hin. Und dann überleg dir mal oder spiel mal so ein bisschen dann mit der Lichtrichtung. Also nicht nur so von vorne drauf brennen, sondern tatsächlich nimm mal eine Lampe schräg nach hinten, eine nach vorne und dann bekommst du plötzlich, speziell bei so Figuren, die bemalt sind und vielleicht auch ein bisschen reflektieren, bekommst du ganz interessante, schöne Lichteffekte an den Kanten. Und das Dauerlicht hat halt den Vorteil, du siehst, was kommt. Du brauchst da nicht irgendwie Ratespiel machen wie mit den Blitzen. Also dafür bin ich 100% auf der Dauerlichtschiene.
Ja, würde ich bei solchen Sachen auch vorziehen. Ich persönlich mag sehr, sehr gerne Blitzlicht, aber wie gesagt, beim Dauerlicht siehst du einfach genauer, was du tust.
Genau, vor allem, das klingt so, als ob er da eben auch noch nicht so wirklich lange mit dem Thema sich beschäftigt. Das macht es halt einfacher am Stand,
ist
am
so.
Start.
Definitiv, ja.
So, das war's.
Sehr schön.
Oder haben wir noch was in anderen Plattformen?
Ich muss gerade noch mal eins klarstellen. Und zwar, weil ich gerade sagte, Rettungsdecke für Sonnenfinsternis fotografieren. Ja, das geht. Ihr könnt das vors Objektiv machen und wenn ihr dann Live-View habt auf eurer Kamera, dann eben auf dem Live-View, also auf euer Display schauen. Ihr sollt bitte die Rettungsdecke nicht nehmen, um euch irgendwelche Brillen daraus zu basteln oder durch eine Spiegelreflexkamera durchzugucken. Die Rettungsdecke filtert nicht so viel raus an Bestandteilen wie eben die spezielle Folie. Nicht für eure Augen gedacht. Macht's auf eigene Gefahr, bitteschön. Ich hab's gemacht. Meine Kamera funktioniert immer noch einwandfrei.
Holt euch eine Sonnenfinsternisfolie.
Ja, wenn du die aber nicht hast,
dann kaufst du sie dir.
Ja, du hast sie aber nicht.
Und dann jetzt bestellen verdunkelt sie beim die Sonne. Online-Händler deines.
Ja, ich würde es immer
überraschenden Sonnenfinsternisse.
Macht, diese, was ihr wollt. Huch. Ich würde es beim nächsten Mal in der Situation wieder tun.
Ich nicht.
Memme.
Mir sind meine Augen was wert und die Kamera ist mir auch was wert. Wir haben eine neue Aufgabe.
Nee, wir haben vorher noch den Audio-Rand. Ich habe ihn nämlich wiedergefunden.
Ah, okay, dann hören wir jetzt den
Dietmar.
Meine Nikon D610 war in einer Fototasche von einem Stuhl aus 35 cm Höhe auf einen Teppich gefallen. Die Kamera war alleine in einer Fototasche von Lowe Pro. Nach dem Sturz ließ sich der Spiegel nicht mehr richtig auslösen. Äußere Schäden waren nicht sichtbar. Der Nikon Service diagnostizierte einen Schaden am Gehäuse und einer Platine. Auf meine telefonische Nachfrage sprach man von einem Haarrist. Ich gab den Reparaturauftrag. Die Kamera wird als robust beworben. Also wandte ich mich an Nikon und schilderte den Vorgang. Jetzt hieß es, das Gehäuse sei gerissen und die Platine sei zerquetscht gewesen. Ein Sturz aus einer Fototasche aus 35 cm Höhe darf bei einer robusten Kamera nicht solche Schäden hervorrufen. Entweder die Kamera ist nicht robust oder der Schaden muss nachträglich beim Transport zur Werkstatt mit dem vom Nikon beauftragten Dienstleister oder beim Nikon-Service entstanden sein. Nikon erklärt über die Robustheit ihrer Kameras, Zitat, die Definition robust bedeutet nicht, dass die Kamera Stürze aus unbestimmten Höhen zu überstehen hat, Zitat Ende. Robust heißt laut Nikon, ich darf die Kamera anfassen, ohne dass sie auseinanderfällt, aber nicht zu fest. Oder was, die spinnen doch. Und ein weiteres Zitat aus dem gleichen Schreiben von Nikon. Die Broschüre beschreibt die Eigenschaft, mit von versehentlichen Stößen gestürzt. Zitat Ende. Ein leichter Stoß ist nach der Interpretation von Nikon ein Stoß, der keine Schäden verursacht. Jeder Schaden wird mit der Begründung abgebügelt, das war kein leichter Stoß. Also Vorsicht bei fliegenden Wattebällchen. Warum weigert sich Nikon, die Reparaturkosten zu übernehmen? Eine Auswahl. Der Geschäftsvorgang ist abgeschlossen. Unsere Mitarbeiter machen keine Fehler. Der Schaden entstand nach einem starken Stoß. Seien Sie doch nicht so hartnäckig. Wenden Sie sich an die Geschäftsleitung, aber bitte mit der Post. Die Antwort kommt vom zuständigen Mitarbeiter. Auf meine Frage, welcher der vier Herren der Geschäftsleitung den Vorgang bearbeitet hat, bekomme ich als Antwort: Bäh, das sage ich nicht. Suchen Sie es doch einen aus. Das ist eine Sternstunde der Unternehmenskommunikation von Nikon. Nach meinen grottenschlechten Erfahrungen mit Nikon kaufe ich nichts mehr von dieser Firma.
Tja, keine so schönen Erfahrungen.
Schlechte Erfahrung, ja.
Ja, das ist klingt nicht so schön. Aber das musste hier auch mal gesagt werden, weil ist egal, wen es betrifft. Das kann Apple sein, das kann Microsoft sein. Canon, Olympus, Panasonic. In diesem Fall ist es Nikon. Kundenservice, also das geht an alle da draußen. Solltet ihr bei so einem Unternehmen arbeiten, dann lasst doch mal so ein bisschen irgendwie euren Einfluss ziehen. Immer wieder Beharrlichkeit und sagt mal, Mensch, wenn da nette Leute irgendwie sich melden und die erzählen nun wirklich nachweislich, das ist aus geringen Höhen irgendwie runtergepurzelt, war sogar verpackt, dann kann man sich das mal genauer angucken, was da jetzt passiert ist. Das darf nicht sein. Ist ein bisschen traurig, Dietmar, das tut mir echt leid. Mhm. Grundsätzlich würde ich aber sagen, wenn irgendwelche Reklamationen sind, weil er sich ja beschwert hat, er kann sich nur schriftlich an die Geschäftsführung wenden. Das finde ich tatsächlich normal und das finde ich auch gut. Das heißt, wenn ich richtig eine Krempe habe und ich will mich bei irgendwem beschweren, dann würde ich das wahrscheinlich sogar mit Einschreiben Rückschein machen, weil dann geht das nämlich wirklich an die entsprechende Stelle und ich habe den Nachweis, und, dass es angekommen ist.
Und schön
ist.
Drauf zu Händen der Geschäftsleitung so und so weiter. Da muss das zumindest dort im Sekretariat landen.
Korrekt.
Na gut. Und Dietmar ist auch kein Troll übrigens, ne? Der war schon bei uns auf dem
Workshop. Richtig. So. Nee. Das ist, also wenn, das hat schon Hand und Fuß, wenn er das sagt. Ja.
Gut. Ja. Wir haben noch eine Mitteilung vom Hausmeister.
Oh.
Joachim lässt mir mitteilen, der ist ja nicht nur, der meistert ja nicht nur Haus, was die was die Live-Termine angeht, also wenn ihr auf happyshooting.de/live geht, da, wenn da die neuen Termine stehen, die nächsten, dann hat er sie da reingetan, sondern er ist ja auch unser Kanalarbeiter im Slack, also kümmert sich so ein bisschen darum, dass hier nichts untergeht oder sonst wie kaputt geht. Und der hat jetzt auch angekündigt, dass er die Slack-Invites, die von 2016 noch übrig sind, rausschmeißen wird. Also da gibt's einfach Leute, die gesagt haben, hey, ich will unbedingt in euren Slack. Und dann haben die eine Invite geschickt bekommen. Mhm. Und dann sind sie nie in den Slack reingekommen.
Ja.
Und wenn ihr das mal gemacht habt, dann steht ihr hier quasi im System so ein bisschen als Leiche rum. Und
schmeißt die raus. Alles gut.
Der wird die dann einfach rausschmeißen. Also wer noch eine Einladung hat und sagt, aber Moment, dann geht schnell, kommt rein oder müsst dann halt noch mal eine neue beantragen.
Das kann auch passieren, wenn sich sowas überschneidet. Also wenn die Leute dann dir, mir und über den Invite gefragt haben, dann kann es ja sein, dass sie 2 oder 3 Invites gekriegt haben und nur einen benutzt haben.
Da gibt es aber eine ganz klar definierte Adresse.
Du, ich bin auch schon mal direkt angetextet worden, wenn es dann schnell gehen muss und dann weiß der Teufel. Also ich würde dann nicht immer nur versehen. Es kann entweder im Spamfilter liegen oder es kann halt
klar sein. Kann 1000 Gründe haben. So, jetzt gibt's aber eine neue Aufgabe, damit ihr auch wieder was zu tun habt. Ja, ja, und zwar vom 26. Ja, rede du.
Es wurde in der Pre-Show ermittelt, dass wir eine neue Aufgabe haben. Das lohnt sich also immer zeitig um 18 Uhr am Dienstag hier live dabei zu sein. Und die neue Aufgabe heißt Verbogen. Nicht verborgen, sondern verbogen. Ja, läuft vom 26. Januar bis zum 9. Februar 2017. In diesem Zeitraum, 26.01. bis 9.02. macht ihr ein neues Foto, ladet es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Verborgen. HS. Schon wieder falsch. HS Verbogen. Ich kann nicht verbogen lesen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwas mit verbergen. Ich muss
du hast verbergen. Einen verbogenen
Blick. Ich habe ein verbogenes Blickfeld. Also genau. Die Aufgabe heißt HS Verbogen. Macht das bloß nicht falsch, sonst nehmt ihr an der Verlosung nicht teil.
Steht in den Notizen so sehr.
Junge.
Jetzt hört einfach wissen, nicht was auf das mich, für ein sondern Geräuschrätsel war.
Genau.
Lös mal auf.
Ich will lösen. Nochmal ganz kurz, das ist von Markus. Er schreibt, hallo ihr zwei, die Audiodatei enthält das Shutter öffnen, also Verschluss öffnen, also known as Klebeband abziehen, sowie das Shutter schließen, also known as Klebeband wieder draufkleben, meiner DIY-Lochkamera, also known as Pappschachtel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Geräuschrätsel etwas anderen Art. Der Markus.
Ja, das ist tatsächlich cool.
Eine Klebeband Lochkamera.
Vorne drauf, Lochkamera, abziehen, wieder drauf machen. Cool!
Das finde ich super.
Da haben wir dann auch keinen Link in den Shownotes dazu.
Nee, das leider
jetzt
nicht.
Aber eine Pappschachtel müsst ihr euch einfach jetzt
mal vorstellen. Du könntest generell Lochkamera auf Wikipedia oder sowas verlinken.
Genau. Das schaffen wir.
Ja, aber das, ja.
Ja, das war's sehr für schön. Diese Woche. Wir, 5:05, die Tagesschau kann kommen. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Nächste Woche sind wir wieder live da. Und zwar am 31. Januar, wieder ab 18 Uhr. Bis dann, macht's gut.
3, 2, 1.
Happy Shooting!
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.